ARD.
Mein Aha-Erlebnis ist natürlich schon Jahrzehnte her, aber war der langsame Satz in der fünften Maler, der auf meiner Schallplatte eben so verkratzt war, dass er mich so genervt hat, dass er so, jetzt kaufst du dir einen CD-Spieler. Das kann schon auch passieren, wenn man selbst im Ausland ist und man dann die CDs im Schaufenster sieht. Das ist natürlich dann immer auch so ein kleiner Glücksmoment. Ich habe ja sehr lange sehr viel immer im Auto gehört, muss ich gestehen.
Wir haben heute absolut den Super-Experten zu Gast.
Hallo zusammen, ich bin Anne Schönholz und ich bin Geigerin beim Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks oder kurz einfach BRSO. In diesem Podcast möchte ich euch unser Orchesterleben von allen Seiten zeigen. Hier erfahrt ihr, wie wir Musiker wirklich ticken und was bei uns alles auf und vor allem auch hinter der Bühne so los ist. Heute möchte ich euch nochmal an was erinnern. Falls ihr nicht in unserer BRSO-Heimatstadt München lebt und wir auch auf unseren Tourneen nicht an eurem Wohnort vorbeikommen, kein Problem. Ihr erlebt unser BRSO nämlich nicht nur auf der Bühne im Konzertsaal, sondern natürlich auch auf CD und auf den Streaming-Plattformen eurer Wahl. Also beim Joggen, im Urlaub oder auch ganz gemütlich in eurem Wohnzimmer. Möglich macht's unser BR-Klassik-Label der BR Media GmbH. 2009 wurde das Label gegründet und zwar auf Initiative von unserem ehemaligen Chefdirigenten Maris Jansons. Das Ziel ist Aufnahmen von allen BR-Klangkörpern, also dem BRSO, dem Rundfunkorchester, dem BR-Chor und auch der Konzertreihe Musica Viva zu veröffentlichen. Heute nehmen wir also mal den CD- und Streaming-Markt genauer unter die Lupe, der ja schließlich möglich macht, dass ihr uns auf der ganzen Welt hören könnt. Passend zu diesem Thema habe ich heute Stefan Pindl eingeladen. Er begleitet das BR-Klassik-Label seit seiner Gründung als Labelberater. Natürlich ist er leidenschaftlicher CD-Fan. Ja, die gibt es noch. Und er erzählt uns, warum für ihn sein CD-Regal für immer zum Wohnzimmerinventar dazugehören wird. Außerdem, was der Schallplattenhype mit der Klassikszene zu tun hat. Und ihr erfahrt natürlich auch, welche CD-Box in keinem Klassik-Liebhaberhaushalt fehlen darf. Also, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören. Wie schön, dich heute kennenzulernen, lieber Stefan. Herzlich willkommen.
Sehr gern. Ich freue mich auch.
Ja, liebe Leute, heute ist eine besondere Situation. Wir nehmen nämlich mal nicht in unserem BRSO-Container im Werksviertel Mitte auf, so wie meistens. Heute sind wir in einem schönen Studio im BR-Funkhaus und das habt ihr bestimmt schon gesehen, wenn ihr mal in München am Hauptbahnhof angekommen seid. Es ist eigentlich nicht zu übersehen. Wie oft bist du eigentlich hier, Stefan? Du bist ja sozusagen externer Manager unseres hauseigenen Labels. Ist das heute ein besonderer Tag, dass du hier im Funkhaus bist?
Ja, natürlich. Ich freue mich immer, wenn ich hier bin und bin ja jetzt seit 17 Jahren sozusagen involviert und am Anfang in den ersten Jahren war das sehr viel häufiger. In den letzten Jahren ist es weniger geworden, was auch natürlich mit den Corona-Entwicklungen zu tun hat, dass man mittlerweile vieles als Videokonferenz oder so erledigen kann und sich natürlich auch viele Abläufe in all den Jahren jetzt sehr gut eingespielt haben. Aber ich bin doch so 4, 5, 6 Mal im Jahr da und versuche das natürlich, wenn es geht, mit Konzerten zu verbinden, weil das ist natürlich dann die besonderen Highlights sind.
Schön. Oder mit Podcastaufnahmen. Umso schöner, dass es heute eben möglich ist. Ich freue mich sehr. Wir haben nämlich auch ein wichtiges Thema, ein schönes Thema. Unsere Folge heute heißt BRSO to go. Es geht um unser hauseigenes Label, BR Classic Label. Und da bist du natürlich bestens drüber informiert. Es geht also heute ums Hören. Wir alle hören Musik. Auf welche Weise hörst du Musik? Das möchte ich jetzt am Anfang unbedingt wissen. Weißt du noch, was du zuletzt angehört hast und auch auf welchem Wege? Über CD oder Streaming oder vielleicht war es eine Schallplatte?
Ja, ich habe ja sehr lange sehr viel immer im Auto gehört, muss ich gestehen. Also über Jahrzehnte kann man eigentlich sagen, war die Kiste mit CDs auf dem Beifahrersitz obligatorisch. Jetzt ist es ja so, dass man heutzutage gar keine neuen Autos mehr bekommt mit CD-Player. Das heißt also, man wird quasi auch im Auto zum Streamen gezwungen. Aber zum Beispiel die Hörbiografien hier vom BR-Label, das ist perfekte Begleitung für lange Autofahrten. Ansonsten, wie gesagt, streame ich mittlerweile auch, aber die doch inneneinrichtungsmäßig dominierende CD-Wände im Wohnzimmer zu Hause, die sind nach wie vor geblieben und davon werde ich mich auch nicht verabschieden. Ich finde das nach wie vor doch was anderes, eine CD in die Hand zu nehmen, das Booklet zu lesen, rauszunehmen. Also dieses physische Erlebnis, was in den Händen zu halten, bei allen praktischen Seiten, die das Streaming hat, bin ich nach wie vor ein Fan der CD.
Ja, schön, dass du die Hörbiografien ansprichst. Bin nämlich auch ein großer Fan davon. Kann ich euch wirklich auch nur sehr empfehlen. Wir haben auch schon eine Podcast-Folge mit Udo Wachtfeitel aufgenommen, der der Sprecher von diesen Komponistenleben-Erzählungen sozusagen ist. Weißt du denn jetzt noch, was du zuletzt für einen Musiktitel gehört hast?
Also gestern erst Brahms Klaviertrio, das erste, das ich erst für mich vor noch gar nicht so langer Zeit entdeckt oder wiederentdeckt habe. Und das habe ich gestern tatsächlich als Stream gehört.
Ja, Stream, CD, darauf gehen wir gleich in jedem Fall noch ein, weil all unsere Hörerinnen und Hörer haben natürlich, denke ich mir, auch ganz unterschiedliche Hörwege. Wie sieht's denn bei dir zu Hause aus? Du hast schon deine CD-Wand erwähnt. Wie bist du denn da technisch ausgerüstet? Hast du wirklich noch eine tolle Anlage, einen Sessel, in den du dich setzt und tolle Boxen? Wie können wir uns dich zu Hause hörend vorstellen?
Das hast du so beschrieben, als wärst du schon bei mir zu Hause gewesen.
War ich aber nicht, um das mal klarzustellen.
Aber genau so ist es, ja. Ich habe ein bisschen abgerüstet, weil ich hatte vorher in beiden Wohn-Esszimmern große Anlagen stehen mit großen Boxen und so weiter. Das habe ich jetzt in einem Zimmer reduziert, weil es mir dann einfach zu viel wurde. Aber ich habe das in der Tat noch alles und wie gesagt, werde mich davon auch nicht verabschieden. Das ist übrigens, finde ich, ein erschreckender Aspekt des Streamings, wenn man mit jungen Leuten spricht, klingt jetzt so ein bisschen abgedroschen, wenn man mit jungen Leuten spricht, aber ich bin dann immer erschrocken, selbst bei Musikfans, wenn man dann da mal so nachhört und sagt, Mensch, wie hörst du Musik? Ja, übers Handy oder über die AirPods oder über so einen WLAN-Lautsprecher. Ich habe das alles auch, aber das Erschreckende daran finde ich, dass viele gar nicht mehr wissen, wie das mit richtig guten Boxen klingt. Und das klingt natürlich ganz anders. Das geht ja manchmal schon los, dass es oft gar kein Stereo-Effekt mehr ist, wenn ich nur eine kleine WLAN-Box habe. Also das Brahms-Trio habe ich auch gestern auf einer WLAN-Box im Hotelzimmer gehört. Aber es gibt Menschen, die wissen gar nicht mehr, wie sich das auf einer vernünftigen Anlage richtig anhört. Und das finde ich sehr schade, weil das ist natürlich schon ein Unterschied, ne? Ob man jetzt eine Wagner-Oper oder eine Mahler-Sinfonie auf einer guten Anlage mit guten Boxen, mit einem guten Raumeffekt hört oder nicht. Und das, was daran traurig ist, wenn man es ableitet, ist, dass das natürlich auch die Hörgewohnheiten nicht unbedingt zum Positiven verändert. Also man hört dann vielleicht auch einfach weniger und weniger bewusst. Es wird mehr im Hintergrund gehört und das finde ich eigentlich sehr schade.
Ja, vielleicht ist das heute ein schöner Impuls, auch mal an die Hörerinnen und Hörer doch diesen Genuss mal wieder sich zu vergegenwärtigen. Ich finde auch, es ist was ganz, ganz anderes und ich finde auch schön, wenn man das Ohr weiterhin schult, diese Feinheiten wahrzunehmen. Und ich finde, es gilt auch nicht nur für den klassischen Musikbereich. Ich glaube auch Rock, Pop. Auch
klar,
da geht ganz viel verloren natürlich, wenn man es so übers Handy oder Kopfhörer können manchmal sehr gut sein, natürlich, aber trotzdem so in einem Raum wirklich mit hoher Klangqualität zu hören, das ist, glaube ich, schon nochmal was anderes. Was ist es denn genau, was du wirklich am Aufnahmehören schätzt? Ich denke mal, wir alle gehen ja gerne ins Live-Konzert, aber was ist es für dich, was den großen Genuss des sich Hinsetzens und in Ruhe Hörens ausmacht? Weil ich gehe mal davon aus, eben, du hast es eben beschrieben, das machst du schon öfter auch, wenn es zeitlich geht.
Naja, der Luxus ist natürlich, dass man jederzeit genau das hören kann, was man in dem Moment gerade will. Ja, und das ist ja sehr stimmungsabhängig, ne? Manchmal möchte man ein intimes Kammermusik hören, ein anderes Mal möchte man eine Überwältigungsmusik hören. Und diese Verfügbarkeit, dass man genau das hören kann, was man jetzt im Moment gerade braucht, sage ich mal, oder gerade möchte, das finde ich den besonderen Luxus dabei.
Und man hat keine hustenden Menschen um sich herum.
Auch das ist angenehm, ja.
Kein Bonbonpapier, was über Minuten lang knistert. Das finde ich auch ganz angenehm.
Und kein,
außer
Handy,
selber.
Handy, das in das Finale der 9. Mahler-Sinfonie reinklingelt, tatsächlich schon erlebt, in die letzten Takte
Wahnsinn.
Hinein. Also schlimmer geht es eigentlich nicht.
Genau, außer man hat sein eigenes Handy vergessen auszumachen zu Hause. Ja, ich habe auch sehr, sehr viele CDs zu Hause. Ich schätze auch immer noch sehr mein CD-Regal. Für mich sind das auch irgendwie festgehaltene Erinnerungen. Also auch dieses Haptische, was du erwähnt hast, habe ich auch sehr gern. Aber es ist auch natürlich, dass sich erinnern an ganz besondere Konzertmomente, an Maris Jansons zum Beispiel, andere große Künstlerinnen und Künstler. Hast du das auch? Konservierst du manchmal auf diese Weise auch einen Moment, den du live gehört hast und erinnerst dich dann in Form einer CD?
Ja, natürlich. Also ich habe über einige Jahre hinweg sehr oft die Schöpfung mit Bruno Weil gehört, die live im Kloster Irsee, der BR hat sie auch übertragen. Und da gibt es auch eine Aufnahme davon. Und das ist so ein emotionaler Moment, wo man sich das zurückholen kann. Und das ist ja das Besondere, es sind alles Aufnahmen hier auf dem BR-Label, sind da alles Live-Aufnahmen. Und diese besonderen Momente in unverfälschter Form sozusagen verfügbar zu machen für die Musikfreunde und zwar nicht nur für die Abonnenten und die Konzertbesucher in München, sondern ja eigentlich weltweit, das ist das Besondere und dieser Live-Charakter unterstützt das auch einfach nochmal.
Jetzt muss ich aber mal was zugeben. Ich habe nämlich eine BR Classic Label Lieblingsbox. Und das ist die Maris Jansons The Edition. 70 CDs sind in dieser Box gebündelt mit allen Konzerten, die das BRSO zusammen mit seinem ehemaligen Chefdirigenten Maris Jansons aufgenommen hat. Ich muss zugeben, ich hatte echt erstmal Probleme, diese riesige Sammlung im CD-Schrank überhaupt gut zu verstauen, denn sie passt da gar nicht rein. Das Format ist LP-Format und ungefähr 10 cm dick ist das ganze Paket. Aber es lohnt sich. Live-Mitschnitte aus München, Wien, Tokio oder auch New York sind darauf dokumentiert, genauso wie vollständige sinfonische Zyklen von Beethoven, Brahms und Mahler. Mir gefällt besonders gut, dass auch ganz besondere Probenmomente mit Maris Jansons und dem BRSO dort festgehalten sind. Und sie geben wirklich Einblick in diese ganz besondere Beziehung zwischen uns und unserem ehemaligen Chefdirigenten. In dieser riesigen Box gibt's also genug Stoff, um sich über Wochen damit zu beschäftigen. Ja, und für mich ist natürlich diese Jansons-Box quasi eine Erinnerungsbox zum Anfassen und immer wieder drin wühlen und sich erinnern. Und herausgekommen ist es eben beim BR Classic Label. Jetzt hast du schon ein bisschen angefangen, über die Philosophie des BR Classic Labels zu sprechen. Gehen wir da mal noch tiefer rein. 2009 hast du es mitgegründet. Was war eigentlich dann so die Initialzündung dafür? Wolltet ihr es mal anderen Labels zeigen, wie man es besser macht? Oder was stand für ein Gedanke dahinter?
Also das haben wir bei der Gelegenheit natürlich auch. Aber die Initialzündung kam aus dem BR natürlich heraus. Und auch von Maris Jansons, der das auch ja sehr stark mitbetrieben hat, weil er beim Konzertgebauorchester in Amsterdam, die ja zu dem Zeitpunkt schon das RCO Live-Label hatten, gesehen hat, welche Vorteile das hat, wenn ein Orchester unabhängig und selbstbestimmt sozusagen darüber verfügt, welche Aufnahmen in welcher Form zu welchem Zeitpunkt veröffentlicht werden. Und dann ging es darum, da ein Konzept zuzumachen, wie das aussehen könnte für den BR. Und dann auch daraus die Idee entstanden ist, das für alle drei Klangkörper zu machen. Und das war eigentlich damals der Auslöser.
Jetzt möchten wir natürlich unbedingt wissen, 2009 wurde das Label gegründet. Gerade im Jubiläumsjahr vielleicht interessant zu wissen, gibt es jetzt nur Aufnahmen ab 2009, also relativ aktuelles? Oder kann man auch ein bisschen in die Geschichte jetzt zum Beispiel des BRSO schnuppern?
Ja, natürlich. Also das war von Anfang an der Gedanke, dass man natürlich Neuaufnahmen, Liveaufnahmen veröffentlicht, aber auch nochmal in die Archive schaut und da nachforscht, was es da zu finden gibt. Und da ist natürlich über die Jahre eine ganze Reihe an interessanten Dingen erschienen. Jetzt gerade noch gar nicht so sehr lang her eine legendäre Aufnahme des Verdi-Requiems mit Riccardo Muti, die ja auch unglaublich gut nochmal aufgenommen wurde und von einigen Leuten zur Referenzaufnahme erklärt wurde, dieses Stück, von dem es ja wirklich sehr viele und sehr gute Aufnahmen gibt. Also sowas ist dann schon auch zu finden, Aufnahmen mit Martha Argerich und Daniel Barenboim und so weiter. Also da sind schon auch besondere Aufnahmen aus der Vergangenheit, die noch nicht veröffentlicht waren, veröffentlicht worden.
Also eine schöne Mischung.
Ja.
Du leitest ja das Label, nimm uns doch mal bitte mit, wie entsteht denn nun eigentlich so eine CD vom Anfang bis zu dem Moment, wo wir sie dann in Händen halten? Also als Musikerin weiß ich natürlich, es muss gespielt werden auf der Bühne. Du hast es schon gesagt, es ist meistens, was das BRSO betrifft, ein Live-Konzert. Tonmeister hatten wir hier auch schon zu Gast, Bernhard Albrecht. Das Ganze wird aufgenommen. Was passiert dann, bis das Ding fertig ist?
Naja, das sind erstmal schon mal die zwei ganz wichtigen Dinge, die du genannt hast. Also erstmal sind es die ja wirklich hervorragenden Musikerinnen und Musiker, die erstmal diese Aufnahmen möglich machen und die ja auch die Grundlage des Erfolges des Labels sind, weil wenn das Orchester nicht so toll wäre, dann wäre der Erfolg des Labels auch nicht so, wie er jetzt seit 15 Jahren ist. Und was du eben auch schon genannt hattest, die Tonmeister, die Tontechniker spielen natürlich auch eine ganz große Rolle. Einmal was die Klangqualität betrifft und dann auch die entsprechende Vorbereitung der Veröffentlichung. Und auch da, als Externer darf ich das hier sagen, hat der BR da natürlich ein ganz außergewöhnliches Niveau bei beidem, bei den Musikern und bei Tonmeistern. Und das ist erstmal die Grundlage für alles. Und dann sind wir aber schon bei einer Besonderheit. Eine normale Situation bei dem Label ist ja so, dass man vorher entscheidet, man möchte eine CD aufnehmen, das wird lange geplant, es entstehen hohe Kosten, dann wird die Aufnahme gemacht, in den meisten Fällen mehr oder weniger zur Zufriedenheit, aber selbst wenn das dann mal nicht so gut ist, hat man als Label diesen wirtschaftlichen Druck, ja Mensch, wir haben jetzt das ganze Geld ausgegeben, jetzt müssen wir es auch eigentlich irgendwie veröffentlichen, um das Geld wieder reinzuspielen, auch wenn es vielleicht gar nicht so geworden ist, wie man sich das erhofft hat. Und diese Situation haben wir hier Gott sei Dank nicht, weil der Bayerische Rundfunk nimmt die Konzerte sowieso auf, also sie sind sowieso da. Dann den letzten Schritt zu machen, sagen, jetzt veröffentlichen wir das auch noch, der ist ja dann gar nicht mehr so groß. So, und das ist die Vorgeschichte, die für eine Veröffentlichung notwendig ist. Und dann beginnt die Arbeit im Label. Und da haben natürlich der Thomas Becker und die Bärbel Wiedenmeier, die beiden Mitarbeiterinnen des Labels, die haben die Hauptlast sozusagen dann der Arbeit. Und das ist natürlich sehr vielschichtig. Wichtig, weil es mit als erstes ins Auge fällt, ist die Gestaltung der Cover, dass man auch wirklich erkennt, dass es eine Aufnahme des Labels ist. Noch mehr Arbeit macht dann natürlich das Booklet, dass das auf hohem musikwissenschaftlichem Stand ist. Da sind dann andere Kolleginnen und Kollegen beim BR dafür zuständig, da gute Texte zusammenzustellen. Dann wird es auch schnell kompliziert, wenn man mal eine Opernveröffentlichung hat mit internationalen Libretti. Und da kommt schon also eine ganze Menge Arbeit von einer ganzen Menge Menschen im Bayerischen Rundfunk zusammen, bis dann die fertige CD auf dem Tisch liegt oder in den digitalen Vertriebskanal eben geht und weltweit als Stream zur Verfügung steht. Und dann haben wir natürlich noch den Vertriebspartner, das Unternehmen Naxos. Das ist der letzte Partner, der das in die Welt trägt und in die Ohren und in die Wohnzimmer der Musikfreundinnen und Freunde.
Ja, also ein langer Weg von diesen Tönen, die wir auf der Bühne spielen, bis hin zur CD, die wir alle dann in Händen halten. Mich interessiert natürlich dieser Ausfilterungsprozess, den du gerade beschrieben hast. Da ist ein Plan da, es soll eine CD entstehen, aber am Schluss, und das ist das Tolle, kann man trotzdem noch sagen, um die oberste Qualität zu sichern, wir machen es doch nicht. Wer trifft diese Entscheidung? Dirigent? Du? Deine Mitarbeiter? Tonmeister? Wer entscheidet final?
Also ein sehr entscheidendes Wort hat natürlich der jeweilige Dirigent. Das ist eine der ganz wichtigen Meinungen, die einfließt. Aber auch die Tonmeister, die natürlich das nochmal unter Umständen unter einem anderen Blickwinkel aus einer anderen Perspektive sehen. Das Orchester, wobei da in der Regel die Meinungen nicht auseinandergehen, jetzt zwischen Orchester und Dirigent, das ist dann schon relativ harmonisch und homogen. Wir als das Team vom Label haben natürlich unsere Auffassung. Und über diese 15 Jahre hinweg gesehen, hat das eigentlich sehr gut, sehr harmonisch und ja, man kann ruhig sagen, auch konfliktfrei funktioniert, wobei es schon auch den ein oder anderen Fall gab, wo wir uns als Label gewünscht hätten, dass eine Aufnahme kommt, aber dann eben doch ein künstlerisches Veto kam. Es wird zum Beispiel schnell heikel, wenn mehrere Sängerinnen und Sänger mitwirken, ne? Dass die dann alle einen Top-Abend erwischen, alle gut disponiert sind, dass alles gut funktioniert und harmoniert. Da gehört schon auch viel dazu. Und bei einer Live-Aufführung ist es dann vielleicht gar nicht so schlimm, fällt vielleicht auch gar nicht so auf. Aber wenn dann die sehr kritischen Tonmeisterohren das im Nachhinein hören, der Dirigent das im oder auch der Sänger selbst sagt, Mensch, ja, ich war nicht auf dem Höhepunkt, ich kann das besser und ich will nicht, dass das so für die Nachwelt oder für die Ewigkeit dokumentiert wird, kann es dann schon auch dazu kommen, dass man sich dann nicht einigt und dann haben die Künstler aber eigentlich natürlich das letzte Wort.
Mhm. Ja, du hast es eben gesagt, der Live-Moment wird festgehalten. Was ist denn für dich wirklich auf einer CD festhaltbar, auch wenn es ein Live-Konzert ist? Kannst du da wirklich noch diese magischen Momente erspüren, auch wenn eben nicht diese Konzert-Live-Atmosphäre da ist?
Ja, also ich glaube, das teilt sich natürlich mit. Und ich bin auch der Überzeugung, es gibt ja oft so eine Reaktion von Menschen, die Musik lieben, aber sich selbst nicht für Profis halten, was sie ja auch nicht sind, bin ich ja auch nicht. Ich höre auch mit Liebhaberohren und nicht mit Profiohren. Die sagen, ja, aber das höre ich ja gar nicht. Und da bin ich anderer Meinung. Ich glaube schon, dass man das spürt, dass sich das mitteilt, ob das ein Konzert ist, wo auch die Musiker mit unglaublichem Engagement spielen, wo die Dinge ineinander fließen, wo es funktioniert, wo eine besondere Atmosphäre entsteht. Das teilt sich, nonverbal wäre jetzt das falsche Wort, weil es geht ja um Musik, aber du weißt, was ich meine. Mhm. Das teilt sich mit, das spürt man. Ne? Also manchmal sagt man, oh, da habe ich Gänsehaut gekriegt. Ja? Man bekommt ja Gänsehaut nicht, weil man musikwissenschaftlich das Stück analysiert, sondern weil man emotional gepackt wird. Und da, glaube ich, muss man nicht musikalisch gebildet sein, sondern da muss man emotional offen für sein. Und ich bin fest davon überzeugt, dass man das spürt. Und wenn eben eine Auffahrung, was es beim Bayerischen Rundfunk natürlich nie gibt, uninspiriert ist und schludrig gespielt wird, ja, dann spürt man das eben auch. Und dann interessiert es einen auch nicht und dann lässt einen das auch kalt.
Und deshalb ist es gerade schön, dass die Live-Konzerte festgehalten werden, weil ich sage jetzt mal aus Musikersicht, da ist eher noch dieser magische Funke da, als wenn man über Stunden in einem Tonstudio sitzt und 80 Mal eine Stelle wiederholt. Das ist ganz, ganz schwer, genau das so zum Entstehen zu bringen. Wie sieht's denn eigentlich mit Schallplatten aus? Weil ganz viele unserer Hörerinnen und Hörer stehen vielleicht auch total aus. Schallplatte hören ist ja eh wieder sehr im Kommen. Gibt's die auch beim BR-Klassik-Label?
Ja, es gibt einige Titel, es sind aber gar nicht so sehr viele. Und das hat damit zu tun, dass dieser Vinylboom sich auf die Klassik nur bedingt auswirkt. Das ist zunächst mal überraschend, aber wir haben jetzt gerade auch nochmal mit einigen großen und wichtigen CD-Händlern gesprochen, die das bestätigt haben, dass die Klassik nicht in dem gleichen Ausmaß profitiert wie andere Musikbereiche, wo Vinyl einfach hip ist. Das hat, glaube ich, auch ganz praktische, nachvollziehbare Gründe, dass man dann natürlich wenig Lust hat, wenn man sich eine normale Sinfonie anhört, dreimal aufzustehen und die Platte rumzudrehen oder neu aufzulegen. Es hat damit zu tun, dass natürlich dann schon die Klangqualität theoretisch möglich ist, aber in der Praxis oft nicht gegeben ist, dass halt wirklich nichts knistert und knarzt und kratzt. Also mein Aha-Erlebnis, das ist natürlich schon Jahrzehnte her, war der langsame Satz in der fünften Maler, der auf meiner Schallplatte eben so verkratzt war, dass er mich so genervt hat, dass er so, jetzt kaufst du dir einen CD-Spieler. Mhm. So, und das sind vielleicht Gründe, mag auch noch andere geben, dass der Klassikbereich, die CD, schon noch für die Mehrheit der Leute, die physische Tonträger noch sozusagen nutzen, dann doch das Mittel der Wahl ist.
Wenn wir jetzt schon so ein bisschen am Vergleichen sind, CD und Schallplatten, jetzt nehmen wir das auch noch dazu, natürlich das Streaming, denn das ist mit mehr als 82% auf dem Markt im Moment doch der führendste Weg, Musik zu hören. Und 2009 war ja ein Zeitpunkt, wo das Label gegründet wurde, wo auch schon diese Tendenz klar war. Also es war jetzt nicht so die klassische CD-Boom-Zeit. Ist das denn trotzdem noch so, dass ihr sagt, ja, wir schauen noch mit großer Freude in die Zukunft, wo doch klar ist, dass das CD-Hören eigentlich nicht mehr so wirklich aktuell ist?
Also grundsätzlich hast du da natürlich recht, wobei ich mich erinnern kann, dass damals, als wir das Label gegründet haben, auch schon hieß, ja, wie könnt ihr denn jetzt noch mitten in der Klassikkrise und CD ist doch out und ist vorbei und durch. Das, glaube ich, haben wir jetzt die letzten 15 Jahre mal bewiesen, dass dem nicht so ist und dass das der richtige Schritt war. Nichtsdestotrotz stimmt es natürlich, dass die Zukunft, ich finde dieses Wort so furchtbar, physischer Tonträger, also man meint eine CD, die man noch anfassen kann oder Musik, die man noch anfassen kann in Form einer Schallplatte, dass das auch in den nächsten Jahren weiter zurückgehen wird und der Anteil des Streamings weiter zunehmen wird. Das ist natürlich so, aber im Moment gibt es nach wie vor, Gott sei Dank, Menschen, die sich über CDs freuen und CDs kaufen. In Deutschland ist es so, in Japan ist es nach wie vor sehr stark so. Und dann darf man ja eins nicht vergessen, auch wenn etwas gestreamt wird, muss es ja vorher mal aufgenommen werden und muss dann auch irgendwie betreut und vermarktet werden. Und das ist schon auch sehr anspruchsvoll, weil natürlich in dieser unübersichtlichen Streaming-Welt Neuaufnahmen und so weiter viel schwieriger bewusst zu platzieren sind, als man geht in einen CD-Laden und da sieht man eine CD. Ne? Also auch da muss es dann Menschen geben, die sich drum kümmern, die kompetent sind, die Auswahlen treffen, die Entscheidungen treffen und eben vorbereiten, dass das, was man dann da hört, auch hörbar wird.
fand eben auch einen sehr schönen Aspekt pro CD, das Booklet. Also ich kann nur sagen, ich liebe die Booklets an CDs. Sie sind wahnsinnig informativ, wenn sie gut gemacht sind. Man erfährt auch was über die Künstlerinnen und Künstler, Bildmaterial, was zum Anfassen. Das ist ja wirklich auch ein Aspekt, der beim Streaming völlig hinten runterfällt. Aber bekommst du das manchmal auch so, ich meine, ist es jetzt nur meine Meinung, ist das so ein gängiges Feedback, was du auch mitbekommst, dass über Streamingwege Hörende das auch vermissen oder ist das inzwischen überhaupt nicht mehr so wertgeschätzt?
Ja, ich glaube schon, dass da was verloren geht. Das geht Hand in Hand mit dem, was ich vorhin sagte, mit man hört es gar nicht mehr in adäquater akustischer Qualität und gehen diese Hintergrundinformationen eben auch verloren. Und das ist schon so, man muss nicht jedes Mal ein Buch lesen, bevor man sich ein klassisches Werk anhört, aber es gab mal diesen Slogan, wer weiß, hört mehr. Und das ist natürlich so. Also man hört eine Schostakowitsch-Sinfonie, wenn man die Hintergründe kennt mit anderen Ohren. Das spielt dann schon eine Rolle und das ist mit viel Musik von anderen Komponisten eben auch so, dass man für sich selbst persönlich einen Gewinn hat, wenn man mal 5 oder 10 Minuten was über das Stück liest und dann das hört und das geht verloren, ja. Und das finde ich bedauerlich, ja.
Jetzt kommen wir noch zu einem anderen Aspekt, den, glaube ich, auch unsere Hörerinnen und Hörer sehr wichtig finden, nämlich der Umweltaspekt. Heute ganz, ganz wichtig, das auch nochmal anzusprechen, denn eine CD hat sehr viel Plastik dabei sozusagen, also eine Plastikverpackung. Und ist das was, worüber ihr euch auch Gedanken macht? Also es ist ja auch ein Thema, was uns alle heute beschäftigt. Überlegt man da auch hin und her, ob das noch verantwortungsvoll ist, CDs zu produzieren?
Ja, jetzt würde ich mal augenzwinkernd sagen, wir produzieren ja keinen Plastikmüll, sondern das, was bei uns in Plastik eingepackt ist, die CD steht im Regal und wird nicht weggeschmissen und landet nicht auf dem Müll und verschmutzt die Umwelt. Trotzdem ist das natürlich ein Aspekt. Man vergisst dann aber ganz gern, und da fängt dieser Vergleich an zu hinken, dass Streamen ja nicht umweltfreundlich ist. Ja, Streamen verbraucht unglaublich hohe Rechnerkapazitäten. Das heißt, da entsteht der Umwelt Effekt an einer anderen Stelle, in einer anderen Form. Und ja, man muss da bewusst darüber nachdenken, aber man muss es dann, wenn man Vergleiche anstellt, glaube ich, auch alle Aspekte sehen. Und dass jetzt die Welt am Musikgenuss in Form von CDs umwelttechnisch zugrunde geht, glaube ich, soweit sind wir nicht. Und insofern ist das, glaube ich, vertretbar.
Ja, eine CD ist tatsächlich nicht ewig im Regal, beziehungsweise wenn sie ewig im Regal ist, dann wird man es irgendwann hören, denn ich glaube, 50 bis 80 Jahre sind die Daten da ziemlich gut konserviert. Auch dann fängt es da an zu bröckeln. Hast du das schon erlebt, dass du gesagt hast, ich kann die CD jetzt wirklich nicht mehr hören? Man merkt es einfach, dass die Daten nicht mehr gut vorhanden sind.
Nein, das habe ich Gott sei Dank noch nicht erlebt. Also es war ja am Anfang war das mal so ein bisschen das Schreckgespenst, dass nur noch 20, 30 Jahren hieß es damals, die CDs plötzlich irgendwie nicht mehr hörbar sind, habe ich tatsächlich noch nicht erlebt und höre jetzt CDs seit fast 40 Jahren. Was ich erlebt habe, ist, dass früher gab es manchmal in so mehrfach CD-Boxen so Schaumstoffeinlagen, dass die sich auflösen und sich in ihre Bestandteile zerlegen. Das wird seit Jahrzehnten schon nicht mehr gemacht und das hat auch auf den Klang der CDs keine Auswirkung gehabt.
Ich fand spannend, jetzt in der Vorbereitung mir bewusst zu machen, das habe ich gelesen, dass rein theoretisch eine Schallplatte eigentlich wirklich ewig haltbar ist. Da gibt es diesen Datenverlust nicht, nur sie muss gut gepflegt sein, natürlich wenn es mit Kratzern übersät ist, aber ist doch irgendwie spannend, ne? Ein älteres Produkt, was es einfach schon früher gab, ist eigentlich wirklich länger abspielbar. Fand ich eigentlich interessant. Kommen wir noch mal ganz kurz zum Streaming zurück, denn das hat ja noch einen ganz wichtigen Aspekt, nämlich die Bezahlung der Künstlerinnen und Künstler. Man kann das hier mal kurz erwähnen. Ich glaube, ihr alle wisst es aber auch, dass die Musikerinnen und Musiker wirklich sehr, sehr schlecht bezahlt sind, wenn gestreamt wird. Ist das auch ein Aspekt, den ihr im Kopf habt, wenn ihr sagt, deshalb produzieren wir auch weiter CDs, die Leute sollen kaufen und dadurch auch die Künstlerinnen und Künstler finanziell anders wertschätzen?
Ja, das ist natürlich ein ganz großes Problem der Klassikszene insgesamt und allem, was mit Aufnahmen von Klassik zu tun hat, dass die Einnahmen, die da über das Streaming zustande kommen und letzten Endes bei den Künstlern oder bei den Produzenten der Aufnahme landen, sehr gering sind und dass das in der Regel, das muss man so sagen, ohne Einnahmen aus dem physischen Bereich, also ohne den Einnahmen aus dem CD-Verkauf, alleine sich in der Regel nicht trägt. Und das ist das große Fragezeichen für die Zukunft im Klassikbereich. wie das funktionieren soll, je teurer die Produktion ist. Das mag vielleicht noch angehen für eine Soloaufnahme, Klavieraufnahme oder kammermusikalische Aufnahme. Aber wie große Orchester, große Opernbesetzungen und so weiter, die kann man eigentlich nicht kostendeckend produzieren mit den Einnahmen allein aus dem Streaming. Jetzt ist das beim Bayerischen Rundfunk, ich sagte es ja eingangs schon, dadurch, dass für die Sendezwecke die Aufnahmen sowieso gemacht werden, hat man da einen ganz erheblichen Vorteil, ja, weil diese Aufnahme ist da. Aber all die Labels, die das wirtschaftlich erarbeiten müssen, ist das die große ungeklärte Frage.
Auch für Künstlerinnen und Künstler ist die große Frage der Zukunft, wie sie mit Musikstreaming Geld verdienen sollen. Vor allem für klassische Musiker ist das ein Problem. Denn das Bezahlsystem von zum Beispiel Spotify sieht so aus. Geld gibt's nur für Klicks. Im Durchschnitt 0,3 Cent pro Klick. Und darin liegt schon das Problem. Popmusikfans, deren Lieblingssongs zum Beispiel 3 Minuten dauern und öfter gehört werden, generieren mehr Klicks als die Fans klassischer Musik, wo ein Stück gern mal 15 Minuten dauert und somit auch seltener angeklickt wird. So richtig reich wird ein Künstler durch dieses System also nur, wenn er Millionen von Klicks für einen Song macht. Das ist nur ein Kritikpunkt dieses Bezahlsystems von Spotify. Es gibt aber durchaus Streaming-Anbieter, die sich speziell auf klassische Musik spezialisieren. Die bezahlen die Künstlerinnen und Künstler zum Beispiel nicht nach Klick, sondern nach gehörter Sekunde. Mittlerweile überlegen sich aber Musikerinnen und Musiker auch, wie sie selbst die digitale Streaming-Welt für sich nutzen können. Die Geigerin Julia Fischer zum Beispiel hat eine eigene Online-Plattform gegründet, den Julia Fischer Club. Da bezahlen Nutzer 5 € im Monat und haben dafür Zugang zu Aufnahmen, Werkeinführungen oder auch Videoclips von ihr.
Trotzdem müssen wir es hier nochmal sagen, alle die CDs, die es auf dem BR Classic Label gibt, sind auch über Streaming-Dienste zu hören. Genau.
Ja.
Geht auch nicht mehr ohne, oder?
Ja, es ginge, aber man würde natürlich den Großteil des Publikums oder einen großen Teil des Publikums verlieren. Also insofern hast du recht, es geht eigentlich nicht mehr ohne.
Ja. Hier ist es üblich, ein Spiel zu spielen. Ich hoffe, du machst mit.
Sehr gern.
Ja. In diesem Fall ist es ein Quiz zur Schallaufzeichnung und Wiedergabe. Es sind Fragen, die jetzt nicht unbedingt nur dein Arbeitsgebiet betreffen. Also du musst auch nicht alles wissen.
Also ich bin gespannt.
Du kannst auch raten. Frage Nummer 1. Thomas Edison war der erste Erfinder, der 1877 bewusst Sprache aufgenommen hat, um sie später wiederzugeben. Und zwar mithilfe des von ihm erfundenen Phonographen. Allerdings hat es schon vor ihm jemanden gegeben, der mit der Aufzeichnung von Schall experimentiert hat. Der Pariser Drucker und Buchhändler Édouard Léon Scott de Martinville. Aber woran ist er gescheitert? Antwort 1. Er konnte den Klang nicht wieder abspielen. Antwort 2. Die Walze, mit dessen Hilfe er aufgezeichnet hat, ist hängen geblieben. Oder Antwort 3. Er musste seine Idee aufgrund von Geldnöten an Thomas Edison verkaufen.
Gute Frage mit 3 guten Antwortmöglichkeiten. Ich habe zu Hause sogar so ein Walzenabspielgerät aus den Vorzeiten sozusagen, wo das nicht eine Platte war, sondern noch so eine Rolle, die man aufzog. Tja, aber welche der 3 Varianten? Ich entscheide mich mal für 1 spontan, ohne es zu wissen.
Dass die
Wiedergabe das Problem war.
Ganz genau, richtig. Also Antwort 1, Édouard Léon Scott de Martinville, mein Französisch ist sehr schlecht, hat 1857 ein Gerät erfunden, das er Phonautograph nennt. Sein Ziel war es gar nicht, Sprache aufzunehmen, um sie wiederzugeben. Er wollte lediglich Klang visuell aufzeichnen. Erst 2008 haben Wissenschaftler seine Aufzeichnungen dann hörbar gemacht.
Interessant, ja.
Du hast richtig, also da war ja schon auch Wissen dahinter, würde ich sagen.
Ja, natürlich.
Frage Nummer 2. Zwar hören die meisten Menschen Musik über Streamingdienste, aber bei Schallplatten schlagen Sammlerherzen immer noch höher. Welche gehört zu einer der teuersten Platten? Antwort 1. Die Berliner Philharmoniker spielen unter der Leitung von Sir Simon Rattle Beethovens 9. Antwort 2. Die Beatles und ihre kommerzielle Veröffentlichung aus dem Jahr 1968. Antwort 3. Die Schallplatten von Taylor Swift lösen gerade den absoluten Hype auf dem Musikmarkt aus.
Also würde ich so sagen, natürlich 2, die Beatles. sind bei solchen Rekorden dann immer vorne dabei. Ja, wäre meine Antwort.
Wieder richtig. Fantastisch. Ich lese nochmal eben vor. Antwort Nummer 2. Eine der teuersten Schallplatten aus einer kommerziellen Veröffentlichung ist The Beatles aus dem Jahr 1968 mit der Seriennummer 000001. Die Schallplatte stammt aus dem Privatbesitz von Ringo Starr und wurde für 700.000 Euro verkauft. Wahnsinn.
Ja, stattlich.
Ja.
Da könnte man einen Haufen CDs sich dafür erwerben, aber man hat dann halt nicht die Nummer 000001.
Ja, genau. Jetzt haben wir noch eine Schätzfrage. Wie viel CO2 wurde in Amerika für Musikstreaming im Jahr 2016 ausgestoßen? Da waren wir eben schon ein bisschen thematisch. Schauen wir mal. Antwort 1, 200 Millionen Kilogramm CO2. Antwort 2, 1 Million Kilogramm CO2. Antwort 3, 10.000 Kilogramm CO2. Springt ein bisschen.
Also da war ich im Physikunterricht gerade mal draußen, als das besprochen wurde. Ich würde die Antwort 1 nehmen, also die höchste Zahl.
Wieder richtig. Wir haben heute absolut den Superexperten zu Gast. 200 Millionen Kilogramm CO2. Und zum Vergleich, wir müssten 80 Bäume pflanzen, um jährlich eine Tonne CO2 durch Bäume wieder zu kompensieren. Musikstreaming ist damit für die Umwelt schädlicher als LPs, Kassetten und CDs. Dazu muss man, glaube ich, sagen, sehr unterschiedlich, auch woher eben die Energie stammt, der Strom stammt. Aber es bezieht sich ja hier auch auf eine Studie aus einem bestimmten Jahr. In Amerika, genau.
Also wir sprachen ja vorhin darüber, aber ich wusste das tatsächlich nicht. Ich habe das wirklich vermutet, auch als wir vorhin darüber sprachen, dass das auch das Streamen einen Umwelteffekt hat. Gibt einem zu denken, wenn man das jetzt zuhört.
In jedem Fall, also wen das wirklich interessiert, der sollte auch schauen, welcher Streaming-Anbieter, woher kommen sozusagen die Ressourcen. Und man kann auch da natürlich haushalten. Ich habe mal gehört, dass wenn man einen Titel sehr oft hören möchte, es gut ist, den downzuloaden und nicht immer wieder so anzuklicken. Ich bin da überhaupt keine Fachfrau, aber ich glaube, da kann man schon auch versuchen, nachhaltig zu hören, wenn man schon über Streamingdienste.
Müssen wir jetzt gleich überlegen, ob man das marketingmäßig nutzen kann, dass CD-Hören eigentlich die umweltfreundlichere Variante des Musikhörens ist.
Ja, das, jetzt geht eine ganz neue Werbekampagne los.
Wäre mal ein Aufhänger. Ja, müssen wir wirklich mal drüber nachdenken.
Ja. Und eine letzte Frage. LPs fassen je nach Beschaffenheit um die 20 bis 25 Minuten pro Seite. Eine Herausforderung für längere klassische Werke. Arturo Toscanini hat aber einen Rekord aufgestellt. Welchen? Antwort 1. Er hat in seinem Leben nur Werke unter 20 Minuten auf Platte aufgenommen. Antwort 2. Er hat eine Doppelnadel erfunden. So konnten A- und B-Seite einer LP ohne Seitenwechsel der Platte angehört werden. Oder Antwort 3, er hat Beethovens Fünfte in sportlichen 29 Minuten und auf nur eine LP-Seite gequetscht.
Da würde ich sagen, Antwort 3.
Du bist echt wahnsinnig, das ist toll, richtig. Nummer 3 schon wieder richtig. Arturo Toscaninis späte Aufnahme von Beethovens Fünfter Sinfonie dauert sportliche 29 Minuten und wurde von den RCA-Technikern auf eine Seite in die Rillen gequetscht. Das war ein Rekord.
Ja, da hat er die Entwicklung, die später dann die alte Musikszene ausgelöst hat, um ein halbes Jahrhundert vorgezogen.
Ja,
mit dem
Wahnsinn.
Tempo.
Toll. Du hast eben gesagt, dass ein großes Anliegen auch des BR Classic Labels ist, die Musik auf die ganze Welt zu bringen, dass man überall ja unsere Klangkörper hören kann. Hattest du da schon mal auch einen Moment, einen Fan-Moment, wo dir klar wurde, das haut wirklich hin? Vielleicht auch mal im Ausland, auf einer Tournee von uns, vielleicht wenn du mal dabei warst.
Ja, das gibt es schon häufig. Also es gibt es insofern relativ häufig, weil man kann fast sagen, kein Tag vergeht, wo nicht irgendwo aus der Welt eine Besprechung einer unserer Veröffentlichungen erscheint. Das beeindruckt uns selbst nach all den Jahren immer noch, wer da überall wo Notiz von nimmt und sozusagen auch die Musikerinnen und Musiker des Bayerischen Rundfunks damit in die Welt trägt. Es kann aber eben auch in Form von Auszeichnungen und Preisen passieren, die auch international sozusagen dann das Label würdigen und die Arbeit der Künstlerinnen würdigen. Und es kann schon auch passieren, wenn man selbst im Ausland ist und man dann in ein CD-Geschäft geht oder in eines dieser legendären Kaufhäuser, Harrods oder sowas, und dann die CDs dann da auf einmal sieht oder im Schaufenster sieht oder auch bei Festivals dann, Salzburger Festspiele oder wo auch immer. Das ist natürlich dann immer auch so ein kleiner Glücksmoment, wenn man sagt, ach, guck mal hier, da ist eine unserer CDs da und ist präsent. Und das macht Freude und ist auch, ja, wie gesagt, erklärtes Ziel dieses Labels, dass zu sagen, hier steckt so viel Engagement und Leidenschaft der Musikerinnen und Musiker im Musikmachen und das möchte man auch der größtmögliche Verbreitung verfügbar machen.
Ich glaube auch, dass es wirklich aufgeht. Ich erlebe das nämlich auch auf Tourneen, wenn man sieht, wenn das Publikum danach unsere CDs kauft oder ich weiß es auch von Menschen im Ausland, die sagen, ja, ich habe auch eure CD zu Hause. Und ich glaube, das ist wirklich ein guter Moment, hier von unserer Seite euch auch mal ein großes Dankeschön auszusprechen, denn ihr macht es möglich, dass unsere Musik nicht nur live in den Konzertsälen vorhanden ist und hörbar und erlebbar ist, sondern weltweit in Form all dieser festgehaltenen Tonträger von eurem Label. Und ich möchte an der Stelle ein ganz großes Dankeschön sagen und auch für unser schönes Gespräch. Es hat mir großen Spaß gemacht und ich fand es auch sehr spannend. Vielen Dank.
Ja, ich bedanke mich ganz herzlich, auch im Namen des gesamten Teams, das daran arbeitet. Und die Freude war ganz meinerseits.
Ja, das fand ich richtig spannend, mal mit Stefan mehr über unser hauseigenes CD-Label zu erfahren. Aber natürlich bin ich vor allem neugierig, was in der Zukunft noch alles für Aufnahmen entstehen werden. Es gibt natürlich schon ein paar Aufnahmen mit Sir Simon Rattle, unserem neuen Chefdirigenten, aber da wird noch sehr, sehr viel Spannendes dazukommen. Und ihr wisst ja, gerade versorgen wir euch hier im Podcast anlässlich des 75. Jubiläums des BSO mit schönen Anekdoten aus dem Orchester. Und bei der Geschichte, die ich heute für euch habe, zeigt sich dann doch, dass sich im Konzertsaal einfach nochmal mehr abspielt, als ihr über eine CD wahrnehmen könnt. Also passend zu unserem Thema Aufnahmen und alles, was wir heute so besprochen haben. Ganz viel Zwischenmenschliches, Bewegungen und Mimik, all das kann man natürlich live viel intensiver erleben. Unsere Flötistin Nathalie Schwabe erinnert sich da an einen besonderen Moment mit unserem ehemaligen Chef Maris Jansons, und zwar aus den Anfängen unserer Zusammenarbeit.
Ich glaube, wir waren unheimlich angespannt am Anfang auch. Mhm. Auch besonders bei dieser sechsten Schostakowitsch. Es war so eine der ersten Werke, mit dem wir ganz viel mit ihm gearbeitet haben. Und das ist also für die S-Klarinette eine Glanznummer, auch fürs Piccolo ist es eine Glanznummer. Und er hat mich nie aufstehen lassen nach dem Konzert. Was ja nicht so schlimm ist. Nur haben mich dann die Kollegen auch angesprochen. Wieso lässt du dich nicht aufstehen? Das ist eine Frechheit. Und das ist ja einmal irgendwie peinlich. Und dann fängt es so ein bisschen Kopfkino an, denken, ja, oh Gott. Genau. Also erstmal habe ich mich auch ein bisschen geärgert und habe mir gedacht, ja, aber irgendwas ist noch nicht gut genug. Und dann fing ich einfach wirklich an, tiefer das Ganze wirklich unter die Lupe zu nehmen und habe festgestellt, ja, Mensch, diese zwei Tonleitern, die sind einfach nur nicht astrein. Die sitzen nur nicht absolut perfekt. Ja, und dann saßen sie irgendwann perfekt. Und dann durfte ich aufstehen. Das war irgendwie, der hat mich so, das hat mich einfach herausgefordert, besser zu werden.
Ja, ganz kurz, falls ihr diese Tradition nicht kennt mit dem Aufstehen, wovon Nathalie da erzählt. Wenn am Schluss das Orchester vom Publikum Applaus bekommt, dann bittet der Dirigent immer noch mal die Musikerinnen und Musiker einzeln aufzustehen und sich einen extra Applaus abzuholen, die ganz besonders exponierte Sachen in diesen Werken zu spielen hatten. Und das sind natürlich meistens Solobläser oder Schlagzeug oder auch mal Harfe. Leider nicht wir Geigerinnen und Geiger, die wir in der Masse spielen. Und wenn ihr von Podcasts nicht genug kriegen könnt, dann habe ich noch einen Tipp für euch. Und vor allem, wenn ihr es gerne spannend mögt. In Melody of Crime geht es um Straftaten und Kriminalfälle, und zwar aus der Kulturbranche. Und das kann ich euch sagen, die Kulturbranche ist härter, als ihr vielleicht denkt. Kriminalpsychologin Lydia Benecke und Musikproduzent Moose T sprechen über die unglaublichsten Fälle. Den Podcast Melody of Crime findet ihr in der ARD Audiothek. Und wenn ihr Fragen, Themenvorschläge oder auch Feedback zu unserem Orchester-Podcast habt, dann schreibt mir einfach über Instagram oder auch über Facebook. Und wenn euch der Podcast gut gefällt, dann abonniert ihn doch gerne. Erzählt davon euren Freundinnen, Freunden und Bekannten und lasst mir gerne auch eine gute Bewertung da. Darüber würde ich mich sehr freuen. Ja, dann macht's mal gut und bis zum nächsten Mal. Eure Anne Schönholz.